In jener Zeit, als Jesus die Menge sah, die um ihn war, befahl er, ans andere Ufer zu fahren. Da kam ein Schriftgelehrter zu ihm und sagte: Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ein anderer aber, einer seiner Jünger, sagte zu ihm: Herr, lass mich zuerst weggehen und meinen Vater begraben. Jesus erwiderte: Folge mir nach, lass die Toten ihre Toten begraben. Er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich auf dem See ein gewaltiger Sturm, so dass das Boot von den Wellen überflutet wurde. Jesus aber schlief. Da traten die Jünger zu ihm und weckten ihn. Sie riefen: Herr, rette uns, wir gehen zugrunde. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf, drohte dem Winden und dem See, und es trat völlige Stille ein. Die Menschen aber staunten und sagten: Was für einer ist dieser, dass ihm sogar die Winde und der See gehorchen?
Drei Lesungen, den heiligen Ignatius und Rückblick auf 12 Jahre in wenigen Minuten zusammenzubekommen, das ist schon sportlich. Aber ich will es versuchen. Und ich wähle aus jeder Lesung einen Satz aus. Jeremia, du hast mich betört, mein Gott. Ein Prophet ist einer, der Sprachrohr Gottes ist und den es innerlich gepackt hat, ergriffen hat. Und der dann auch vielen Schwierigkeiten ausgesetzt ist. Ignatius Inigo de Loyola war ein traditioneller, frommer Adeliger des späten Mittelalters. Katholisch, kämpferisch, Ehrgeiz, Kampf, Eroberung von Frauen, das waren seine gesellschaftlichen Ideale, die wichtiger waren als sein Glaube. Und durch eine Lebenskrise hindurch wächst er in die Tiefe. Erfährt er Gott. Umwerfend, aber immer wieder nach und nach und immer wieder vor Schwierigkeiten stehend. Auch er muss Stürme bestehen. Und er gießt seine ureigenen Erfahrungen in die Exerzitien. Das ist das Grunddokument unseres Ordens. Und das versuchte ich, zum Beispiel von dieser Stelle hier. Die Botschaft, existenziell, ergriffen, aber nicht sich aufdrängend und vor allen Dingen dialogisch, anstoßend, impulsgebend zu vermitteln. Die Predigt ist äußerlich ein Monolog. Innerlich ist sie immer ein Dialog. Eine Einladung an Sie, ins eigene Herz, in die eigene Tiefe zu gehen. Und ich habe das genossen, hier, manchmal auf der Kanzel, wenn es ganz voll war, aber ich muss Ihnen gestehen, am meisten habe ich das Predigen für Kinder genossen. Wenn das innere Kind in einem aufleben kann. Und ich wundere mich mit meinen 73 Jahren bis heute, dass ein sehr einschneidendes kindliches Erlebnis mit 8 oder 9 Jahren mich auf diesen Weg gebracht hat, gegen viele Widerstände. Und das trägt durch, hat durchgetragen, Gott sei Dank. Die ignatianische Version von Du hast mich betört, mein Gott, heißt: Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Das ist das ganze Anliegen der Exerzitien. Wie es Maria Magdalena hier vorne uns vormacht, mit dem sehnsüchtigen Aufblick, mit dem Suchen des Angesichtes Jesu. Darum geht es, umsonst nichts. Zweite Lesung. In der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet. Mit dem Stichwort Liebe kommt Gemeinschaft ins Spiel, kommt Miteinander ins Spiel. Und Ignatius, persönlich gepackt, sammelt Freunde um sich, Gefährten, eine Weggemeinschaft. Und er nennt seinen Orden bewusst Gesellschaft Jesu. Mir war wichtig, hier in diesem großen, wunderbaren Raum Gemeinschaft zu stiften, Vergemeinschaftung anzustoßen. Es sind zwei Bilder, die Paulus im Epheserbrief nennt. Das tiefe Verwurzelte lässt etwas Vielgestaltiges aufwachsen, einen Baum, einen Strauch. Und mir hat es immer gefallen, wenn ich hörte, die Gruppe geht ins Café und redet nach den Gottesdiensten miteinander, die anderen rüber in den Augustiner, andere sitzen da. Es geht etwas weiter. Gemeinschaft wächst, man steht zueinander. Und auch die Ehrenamtlichen, die vielen, die hier mithelfen, ohne die wir Jesuiten gar nicht auskämen, waren mir wichtig. Und Gemeinschaft stiftet auch die Musik. Zur Rekreation des Gemüts und zur Ehre Gottes ist sie da, wie Bach sagte. Und dieses gemeinsame, erhebende, erholsame Gefühl, das ins Herz geht. Diese Art von Gemeinschaft lag mir am Herzen. Aus dem Evangelium nur eine kleine Wendung. Jesus befindet sich am westlichen, dem jüdischen Ufer des Sees Genezareth. Er wird von Anhängern bedrängt, von seiner Kirche, wenn sie so wollen. Aber er sagt, wir fahren hinüber, ans andere Ufer, ans heidnische Ufer. Auch Ignatius mit dieser urpersönlichen Erfahrung, mit diesem kirchlichen Orden, den er gründet, hat von Anfang an die universale Perspektive über alles kirchliche Gerangel und Klein-Klein hinaus zu allen Menschen. Er hat immer das Rund der Erde und alle Menschengruppen im Blick. Und am Ende steigt die Sonne Gottes als Liebe herunter auf die ganze Welt. Und das war mir wichtig. Hier eine Sprache zu pflegen, dass auch ein Zufallsgast merkt, irgendwie geht es hier auch um mich. Keine religiöse Sonderwelt. Und dieser Raum der Weite, der kosmischen Weite und christlichen Zentrierung, der lädt dazu ein, Gemeinschaft zu erleben. Ich muss Ihnen gestehen, am Anfang, wenn man von der kleinen Clara-Kirche kam, ist man erst erschrocken. Aber es ist ein Raum, der in die Weite, in die Gemeinschaft und in die Tiefe führt. Ja, darum geht es. Und mein Plan wäre noch gewesen, aber die Innenrenovierung muss noch ein bisschen auf sich warten, hinten unsere Portale noch mehr aufzumachen. Große, transparente Windfänge, wo man auch nicht gleich reinplatzt und durch die Mitte hineingeht und sich nach vorne zum Kreuz, zum Hochaltar, wie magisch unter der Weite dieses Tonnenhimmels gezogen fühlt. 7 Minuten durfte ich höchstens reden, ist auch gut so. 3 Worte, du hast mich betört. In der Liebe verwurzelt und auf sie wie ein Fundament gegründet und das andere, das heidnische Ufer. Man könnte es auch in 3 Worten sagen, es ging mir um Tiefe, um Gemeinschaft und um Universalität des Evangeliums.
Ich will es auch versuchen, in 7 Minuten zu schaffen. Impulse, die das weiterführen, was du, Karl, gesagt hast. Jünger Jesu sein heißt, sich in seinem Leben auf ihn und die Gegenwart Gottes in ihm auszurichten, oder anders formuliert, in allem, was ich tue und bin, aus der Beziehung zu Gott leben, in die Christus mich hineinnimmt. Ignatius hätte nicht viel Aufhebens um das Amt eines Kirchenrektors gemacht, schon gar nicht um seine eigene Person. Worauf er aber sehr viel Zeit und Energie verwandte, ist die Frage nach dem Ziel unseres Lebens und unseres Tuns. Der ganze Weg der Exerzitien, der eine Suche ist nach einer immer größeren Freiheit, um das eigene Leben auf Gott hin auszurichten und gute Entscheidungen zu treffen, ist im Anfang, ist im Prinzip und Fundament grundgelegt. Der Mensch ist geschaffen, um Gott, unserem Herrn, zu loben, ihm Ehrfurcht zu erweisen und zu dienen und mittels dessen seine Seele zu retten. Und die übrigen Dinge auf dem Angesicht der Erde sind für den Menschen geschaffen und damit sie ihm bei der Verfolgung des Zieles helfen, zu dem er geschaffen ist. Alles also, was wir hier in St. Michael tun, muss darauf aufbauen. Lobpreis Gottes und gerade darin, sich selbst finden zu lassen und den Sinn und die Erfüllung des eigenen Einsatzes für andere. Ohne dieses Fundament wäre Religion ein Krampf und Kirche völlig sinnentleert. Ja, Kirche heute zu leben, ist sicherlich eine Herausforderung. Mehr denn je ist Klarheit nötig über das, was wir hier gemeinsam tun. Wir sind nicht durch Zufall oder durch eigene Wahl, sondern weil Gott uns geschaffen hat, für Lob, Ehrfurcht und Dienst. Und wir dürfen, wie Ignatius, die Weise, wie Gott uns sucht und findet, für andere Menschen fruchtbar machen. Er, Ignatius, nennt dies den Seelen helfen. Wenn wir heute nach einer Vision oder nach einem Mission Statement für St. Michael in diesen Zeiten fragen, dann ist es dieses Ursprungscharisma von Ignatius und seiner Gefährten, das große Geschenk, Menschen dabei begleiten zu dürfen, in Freiheit das zu wählen, was mehr zu dem Ziel führt, das Gott in uns grundgelegt hat. Allein dieses Geschenk lebendig zu halten und fruchtbar zu machen, motiviert mich selbst und motiviert andere, die eigene Zeit und Energie einzusetzen. Ruf in die Nachfolge bedeutet deswegen für uns als Kirche immer auch ein Weiterziehen. Lass die Toten begraben. Das klingt unglaublich hart, fast unmenschlich. Und sicherlich ist es auch ein Nährboden für Missverständnisse. Aber die Stoßrichtung ist doch klar. Wir sollen uns nicht eingrenzen lassen von der Vergangenheit. Wir müssen hinter uns lassen, was uns hindert, unseren Weg als Kirche heute zu gehen. Seien es Tradition oder Konvention, ungeschriebene Gesetze, die uns vorschreiben wollen, wie wir uns verhalten sollen. Es geht einzig und allein darum, sich immer wieder neu auf die befreiende Botschaft Jesu und diese Welt einzulassen. Auf die hehre Absicht des Schriftgelehrten, der Jesus erklärt, dass er ihm folgen will, wohin er auch geht, antwortet Jesus ziemlich ernüchternd: Die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels Nester, der Menschensohn aber hat keinen Ort, hat buchstäblich nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Denn er ist nirgendwo anders als beim Vater im Himmel. Sein Ort, seine Heimat ist das Beieinander und Ineinandersein von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und das genau ist der Ort, den er uns zeigt. Und das ist insbesondere das, was St. Michael sein soll. Bleiben in Jesus, bleiben in seinem Wort, bleiben in seiner Liebe, die sich verdichtet und erfüllt in der Speise, die bleibt zum ewigen Leben. Ich bin in den vergangenen Tagen oft gefragt worden, was das denn ist, ein Kirchenrektor. Kirchenrechtlich der Rektor oder Leiter einer Kirche, die nicht Pfarr- oder Klosterkirche ist. Aber als jemand mich bezeichnen wollte als Hausherrn von St. Michael, da habe ich heftig widersprochen. Hausherr dieser Kirche ist jemand ganz anderes. Der in Christus hier gegenwärtig ist und von uns gesucht und gefunden werden will. Was Kirche also ist, davon erzählt das Evangelium sehr tröstlich im Boot mit Jesus. Wenngleich auch der Wind peitscht und die Wellen hochschlagen, Jesus schläft. Das Bild von dem kleinen Boot, das hilflos vom Sturm und den Wellen hin und her geworfen wird, ist in unserer Seele tief verwurzelt, weil es alle unsere Ängste und Sorgen ausdrückt. Aber was wirklich tröstet, ist, wo immer wir den Eindruck haben, dass Jesus schläft, da dürfen wir getrost sein, er ist da. Habt keine Angst, verzweifelt nicht, glaubt. Selbst ein heftiger Sturm kann Jesus nicht aus seinem ruhigen Schlaf reißen. Für mich eine unglaublich beruhigende Botschaft. Wir müssen nicht bei jeder Krise und bei jedem Problem gleich in Panik verfallen. Glauben bedeutet, die eigene Angst zu kennen und zu spüren. Die Angst, die lähmen kann im Angesicht der Gefahr. Die Angst, die jeden von uns einmal einholt. Die Angst vor dem Abgrund des Nichts. Niemand ist davor gefeit, auch kein Jesuit. Eben noch volle Fahrt mit prallen Segeln und schon bricht alles zusammen. Glauben bedeutet, diese Angst aushalten zu können, sich nicht von ihr Angst und Bange machen zu lassen und nicht sofort aufgeben, wenn mal etwas schief läuft. Denn wenn alles schlimm wird, dann können wir immer noch schließlich Jesus aufwecken. Wenn wir nur laut genug rufen, wird er unverzüglich für völlige Stille sorgen, eine große Stille. Ähnlich wie sie uns Tag aus, Tag ein hier in St. Michael begegnet, eine Stille staunenden Nichtverstehens und fassungsloser Ergriffenheit. Welch tröstliche Botschaft. Glauben, Kirche sein, das versteht sich niemand von selbst. Das müssen, das dürfen wir immer wieder neu lernen, wie die Jünger. Warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Das ist kein Vorwurf, sondern eine Ermutigung. Denn wer ihm nachfolgt, dem schenkt er solchen Glauben, der der Angst standzuhalten vermag. Heute, morgen und alle Tage unseres Lebens. Amen.